Radio Rebell Podcast vom 13. September 2024. Thema und Überschrift: David Gilmour äußert sich in einem ausführlichen Interview zu seinem neuen Album Luck and Strange. Neun Jahre nach David Gilmours letztem Studioalbum Rattle That Lock erschien am 6. September das fünfte Soloalbum Luck and Strange des Gitarristen, Sängers, Songschreibers und ehemaligen Mitglieds von Pink Floyd. Die britische Musikpresse äußerte sich überwiegend positiv zum neuen Album, so urteilte das Magazin Mojo, es sei sicherlich das beste Soloalbum seiner Karriere, und die Zeitschrift Uncut lobte, so ergreifend wie alles in Gilmours Kanon. Begleitend zur Veröffentlichung des neuen Albums gab David Gilmour während einer Pressekonferenz Ende August ein ausführliches Interview, das hier nun ausschnittweise zu hören sein soll. Das Interview führte der Musikjournalist Andreas Zimmer. Darin fragte er nach David Gilmours Auswahlkriterien, welche der neun Songs es auf das Album Luck and Strange geschafft haben. Schließlich müssten seine neuen Songs mit den früheren berühmten Songs seiner legendären Alben nun in Konkurrenz treten.
Well, I'm not sure that I like to think about these songs as competing with anything else. I mean, now is now, then was then, and these are the songs that I am writing with my wife Polly and other people to some extent. And if they are what I think are good songs and if they move me, then that's all it takes for us to take them on and turn them into the final versions that you'll hear.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Songs als Konkurrenz zu etwas anderem betrachten möchte. Ich meine, jetzt ist jetzt, damals war damals. Und dies sind die Songs, die ich mit meiner Frau Polly und in gewissem Maße auch mit anderen Leuten zusammen schreibe. Und wenn sie meiner Meinung nach gut sind und mich bewegen, dann ist das alles, was wir brauchen, um sie in die endgültigen Versionen zu verwandeln, die dann zu hören sind, sagte David Gilmour. Frage: Wie sah der Prozess des Songschreibens für das neue Album aus? Wie haben sich die Songs entwickelt, als Sie mit Ihrer Frau Polly und mit dem Produzenten Charlie Andrew daran gearbeitet haben?
Well, the songs, you know, they tend to start out with me as pieces of music. And on this occasion, Polly got into a role, you know, she started really liking them, saying, I'll give that one a try. And the consistency and the flow of what she was coming up with sort of dictated the way it went. So she has written nearly all of the lyrics on this album. And I love the cohesiveness that that brings to the process. Doesn't mean that on another one I won't be writing a little bit more of the lyrics, but we'll see. This one is, to me, is something that has given me an enormous amount of joy in the process and in the final result.
Die Songs fangen meist bei mir mit Musikideen an. Und hier beginnt Polly sich einzubringen. Und wenn sie anfängt, die Musik wirklich zu mögen, dann sagt sie, das werde ich mal ausprobieren. Und die Konsistenz und der Fluss dessen, was sie sich dann ausdachte, diktierte sozusagen den weiteren Weg. Sie hat also fast alle Texte auf diesem Album geschrieben und ich liebe die Kohäsion, die Bindungskräfte, die das in den Prozess einbringt. Das heißt aber nicht, dass ich bei einem weiteren Album nicht selbst ein bisschen mehr Texte schreiben werde, aber man wird sehen. Dieses Album ist für mich etwas, das mir im Prozess und im Endergebnis enorm viel Freude bereitet hat, sagte David Gilmour. Frage: Ihre Frau Polly hat, wie Sie sagten, viele der Texte geschrieben und sie erwähnte, dass Sterblichkeit und Altwerden ein durchgehendes Thema dieses Albums sei. Hatten Sie das auch im Sinn, als Sie die Musik komponiert haben? Und können Sie uns Ihre Sicht auf die Welt und das Leben in diesem Lebensabschnitt mitteilen, die Sie in diesem Album einfangen wollten?
Well, the idea of mortality is something that has been going on in my life and my songwriting forever, but it is focused a little bit more this time on that. You know, in 2020, we had the COVID pandemic. And when it first started, and now we don't look at it as being as dangerous as we initially thought that it was going to be. And both I and Polly were quite worried about, you know, these vast percentages of the world's population that looked like they might die during that period, and particularly the slightly more elderly people, such as me. So it was a topic of conversation that we had quite a lot during that period of time, and that has fed into what the album has become. And I suppose Polly is a little bit younger than me, and the thought of my mortality must be something that she thinks about more and obsesses her thoughts more than perhaps it would have done a few more years ago.
Nun, die Idee der Sterblichkeit ist etwas, das mein Leben und mein Songwriting schon immer begleitet hat, aber dieses Mal ist es ein bisschen mehr darauf konzentriert. Im Jahr 2020 hatten wir die Covid-Pandemie und jetzt sehen wir sie nicht mehr als so gefährlich an, wie wir anfangs dachten, dass sie sein würde. Und sowohl ich als auch Polly waren ziemlich besorgt über diesen großen Prozentsatz der Weltbevölkerung, der in diesem Zeitraum sterben könnte, und insbesondere über die etwas älteren Menschen wie mich. Das war also ein Thema, über das wir uns in dieser Zeit sehr oft unterhalten haben, und das ist in das Album eingeflossen. Polly ist ein bisschen jünger als ich, und der Gedanke an meine Sterblichkeit muss etwas sein, über das sie mehr nachdenkt und das sie mehr beschäftigt, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre, sagte David Gilmour. Frage: Könnten Sie bitte auch einen Song nennen, der das am besten auf den Punkt bringt?
I think Scattered is probably the one that would encapsulate that for me, but it's hard to choose a number of songs where this comes into the thinking.
Ich denke, der Song Scattered ist wahrscheinlich derjenige, der das für mich am besten ausdrückt, aber es ist schwer, mehrere Songs zu nennen, bei denen das in den Sinn kommt. Frage: Einer der vielen Höhepunkte des Albums ist der Song Between Two Points, der ursprünglich von der Indie-Pop-Band The Montgolfier Brothers von 1999 stammt. Wie sind Sie auf dieses großartige Stück gestoßen und warum haben Sie sich entschieden, eine eigene Version davon aufzunehmen, bei der Ihre Tochter Romany den Gesang übernimmt?
This is a song and it's a puzzle really, because we can't 100% remember where it came from. But we think that a friend of ours in the late 90s gave us a playlist, maybe on a cassette in those days, or a mini disc or something. We're not 100% certain, but it's something that Polly and I have both had, and we've both listened to a lot. We haven't been sort of hunting it and playing it, but it's on a playlist. You put a playlist on and that song comes on. And more recently, I mean, last year, I guess, was it last year or this year? Can't quite remember. We were listening to it, and Polly said, you know, you should think about doing that one. And I sort of said, well, I don't really do covers very much. But she said, well, why? You know, and I thought, well, you're right. Why? I can do, you know, at this time in my life, I don't have a debt to anyone. I can do pretty much what I like. And other things that we have alluded to, the COVID lockdown and so things, such things have also made me realize some things about the freedom that I have earned and should be allowed to use without worrying too much about what anyone else thinks. So Polly suggested we do it. I recorded a backing track for it and I picked up the lyrics having printed them and thought, well, it's not me, this song. It's not me. I don't think I can sing this song. So Polly again said, well, why don't we get Romany to give it a try? And I said, okay, well, let's do that. I mean, I had to redo half the track and change the key to a different key to suit her voice rather than mine. But yes, eventually she, a little bit grumpily, as she had a train to catch and she was halfway through writing an essay for her college. But she'd heard the song, obviously, on our playlist, but didn't really know it at all. And she came in to my studio here and put the headphones on, sang it once, and then left. And that, later on, I did a couple of very minor corrections, but that is 90% of what you hear is that first take where she literally
was reading it off a piece of paper. But, oh, she's phenomenal.
Das ist wirklich ein Rätsel mit diesem Song, denn wir können uns nicht zu 100% erinnern, wie das kam. Aber wir glauben, dass ein Freund von uns in den späten 90ern uns eine Playlist gegeben hat, vielleicht auf einer Kassette oder einer Minidisc oder so. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, aber es ist etwas, das Polly und ich beide hatten und das wir beide oft gehört haben. Es war nicht so, dass wir den Song ständig gespielt hätten. Er war halt auf dieser Wiedergabeliste drauf und wenn man die laufen lässt, dann kommt dieser Song dran. Und in letzter Zeit, ich meine, letztes Jahr, glaube ich, war es letztes Jahr oder dieses Jahr, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls haben wir ihn gehört und Polly sagte, du solltest darüber nachdenken, diesen Song zu bearbeiten. Und ich sagte, naja, ich mache eigentlich nicht so oft Coverversionen. Aber sie sagte, warum nicht? Und ich dachte, ja, sie hat recht, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben bin ich niemandem etwas schuldig. Ich kann so ziemlich tun, was ich will. Ich kann auch andere Dinge aufgreifen, wie den Covid-Lockdown. Und so haben mir solche Dinge bewusst gemacht, dass ich all die Freiheit, die ich mir verdient habe, auch nutzen sollte, ohne mir allzu viele Gedanken darüber zu machen, was andere denken. Also schlug ich vor, es zu tun. Ich habe einen Backing-Track dafür aufgenommen und den Text in die Hand genommen, nachdem ich ihn ausgedruckt hatte. Und dann dachte ich, nein, das bin nicht ich. Dieser Song, das bin ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich dieses Lied singen kann. Also sagte Polly wieder, warum holen wir nicht Romany? Sie kann es doch versuchen. Und ich sagte, okay, gut, machen wir das. Ich musste die Hälfte des Stücks umschreiben und die Tonart ändern, damit sie zu ihrer Stimme passte und nicht zu meiner. Und am Ende war sie ein bisschen mürrisch, weil sie einen Zug erwischen musste und sie war gerade dabei, einen Aufsatz für ihr College zu schreiben. Aber sie hatte den Song gehört, offensichtlich auf unserer Playlist, aber sie kannte ihn nicht wirklich. Und so kam sie hier in mein Studio, setzte die Kopfhörer auf, sang ihn einmal und ging dann wieder. Später habe ich ein paar kleine Korrekturen vorgenommen, aber 90% von dem, was man hört, ist die erste Aufnahme, bei der sie ihn buchstäblich von einem Stück Papier ablas. Sie ist phänomenal, sagte David Gilmour. Frage: Sie haben gesagt, Ihr neues Album sei Ihr bestes Werk seit The Dark Side of the Moon. Als Sie das neue Album produziert haben, da haben Sie vielleicht gedacht, es ist doch eigentlich unmöglich, noch bessere Songs zu schreiben als auf Ihren besten Werken. Aber genau das wollten Sie dieses Mal tun.
When we finished Dark Side of the Moon and we sat in the studio and the final assembled version, all the joining pieces were done and you know, press play and listen to the whole album all the way through for the first time, the pleasure and the satisfaction and the pride at that moment almost made me weep. And on this album, at that same moment where we played it all the way through from the beginning to the end, that same joy and pride was there. The thought of how cohesive as a whole album it is. It's not a concept album or anything like that, but you know, there's a cohesion to it. There's a train of thought that runs through it from beginning to end. There are songs near the beginning that start in the morning and finish at the end of the album in the night. But overall, it did, and it still does on every car journey I take that's, you know, long enough, I play the album. And I have a pretty nice system in my car, and it gives me that same feeling of pleasure and pride every time I listen to it through.
Als wir Dark Side of the Moon fertiggestellt hatten und wir im Studio saßen und die endgültige Version zusammengebaut war, alle Teile zusammengefügt waren und dann auf Play drückten und das ganze Album zum ersten Mal ganz durchhörten, brachte mich die Freude und die Zufriedenheit und der Stolz in diesem Moment fast zum Weinen. Und bei diesem neuen Album war in dem Moment, in dem wir es von Anfang bis Ende durchgehört haben, dieselbe Freude und derselbe Stolz da. Der Gedanke daran, wie zusammenhängend das ganze Album ist. Es ist kein Konzeptalbum oder so etwas, aber es gibt einen Zusammenhalt darin. Es gibt einen Gedankengang, der sich von Anfang bis Ende durchzieht. Es gibt Songs am Anfang, die am Morgen beginnen und am Ende des Albums in der Nacht enden. Und im großen Ganzen hatte alles gepasst und das tut es immer noch. Auf jeder Autofahrt, die lange genug ist, spiele ich das Album Und ich habe eine ziemlich gute Anlage in meinem Auto und es gibt mir jedes Mal das gleiche Gefühl von Freude und Stolz, wenn ich es mir anhöre, sagt David Gilmour. Frage: Es geht also immer darum, sich selbst zu übertreffen?
No, it's not surpassing. I'm not trying to surpass anything. I'm just trying to make the best music I can make at any time. I'm not in a competition with myself or anyone else. It's just the joy of the moment and where you're getting to and the joy and the pride that it gives to you.
Frage: Mit dem Vorspiel des Albums Black Cat und dem Zwischenspiel Vita Brevis klingt Ihr neues Album wie ein Konzeptalbum, aber Sie haben bereits erwähnt, dass es kein Konzeptalbum ist. Was ist also der Klebstoff, der die Songs auf Lock and Strange zusammenhält?
I don't know about a glue, but there is, as you know, a consistency that flows through the album, and I just work towards achieving that in one way or another, and little ideas just come to me and suggest themselves, like the very first track, you know, Black Cat. I guess you could say it's not really a song, it's a short instrumental piece, but it spoke to me when I wrote it, and these things kind of demand to be put somewhere. And that one requested it being at the beginning of the album, and everything flows on from that. Sorry if that's not a very clear explanation, but I don't really know how this works.
Ich weiß nicht, ob es einen Klebstoff gibt, aber es gibt eine Konsistenz, die sich durch das Album zieht. Und ich arbeite einfach darauf hin, das auf die eine oder andere Weise zu erreichen. Und kleine Ideen kommen mir einfach und bieten sich an, wie der allererste Track, Black Cat. Man könnte sagen, dass es nicht wirklich ein Song ist. Es ist ein kurzes Instrumentalstück, aber es sprach mich an, als ich es schrieb. Und diese Dinge wollen irgendwie irgendwo untergebracht werden. Und dieser eine wollte, dass er am Anfang des Albums steht und alles fließt von da aus weiter. Tut mir leid, wenn das keine sehr klare Erklärung ist. Aber ich weiß letztlich nicht wirklich, wie das funktioniert, sagte David Gilmour. Frage: Luck and Strange wurde von Charlie Andrew produziert, der für seine Arbeit mit jungen und alternativen Bands bekannt ist. Als Sie nach einem Produzenten für Ihr neues Album gesucht haben, was waren die Qualitäten, die Ihr neuer Produzent haben sollte?
He is a very important element of what has pulled this whole album together. I wanted to move into new territory with producers. I've worked with a number of producers in the past who have, you know, have done great work and are great friends of mine. But this just felt like something new. And I had some problems working out who that person should be. And at a certain point, things start taking on an urgency. You actually want to, because until you've got your team organized and in place, you can't book studios and musicians and just, you don't want to just go in and do things without having one or two people at the helm, in a way, looking from a slightly, you know, a slightly outside point of view at it. Anyway, Polly, my wife, muse, assistant, everything, lyricist, decided to take it upon herself to look for producers online, and I think she looked at prizes and who had won prizes in the last few years for production. Anyway, Polly was listening on Spotify to the work of a number of producers, and the one that stuck out to her and the one that she started playing me the tracks of Alt J from was Charlie Andrew. Anyway, we invited him to come down to my house and to the studio and listen to some music. We found out that he really knew nothing about me, my music, or Pink Floyd and Pink Floyd's music, which was frankly refreshing. And he had a very healthy lack of respect for me and the work, but he really liked the music that I had created and the songs that Polly and I had put together. And he was very enthusiastic towards coming on board and helping it. And he was a brilliant choice. You know, he's been a tyrant, but a benevolent tyrant who has kept the momentum rolling forward all the way through. I couldn't be happier with what he's brought to us.
Er ist ein sehr wichtiges Element, das das ganze Album zusammengehalten hat. Ich wollte mit dem Produzenten Neuland betreten. Ich habe in der Vergangenheit mit einer Reihe von Produzenten zusammengearbeitet, die großartige Arbeit geleistet haben und gute Freunde von mir sind. Aber dies fühlte sich einfach wie etwas Neues an. Und ich hatte einige Probleme herauszufinden, wer diese Person des Produzenten sein sollte. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn die Dinge anfangen, eine Dringlichkeit anzunehmen, will man das auch, denn bevor man sein Team nicht organisiert und aufgestellt hat, kann man keine Studios oder Musiker buchen und man will nicht einfach loslegen und Dinge tun, ohne ein oder zwei Leute am Ruder zu haben, in gewisser Weise, wenn man es von einem etwas außenstehenden Standpunkt aus betrachtet. Wie auch immer, Polly, meine Frau, Muse, Assistentin und Texterin, beschloss, es auf sich zu nehmen, online nach Produzenten zu suchen. Und ich glaube, sie schaute sich Preise an und wer in den letzten Jahren Preise für Produktion gewonnen hatte. Wie auch immer, Polly hörte sich auf Spotify die Arbeit einer Reihe von Produzenten an und derjenige, der ihr besonders auffiel und von dem sie anfing, mir Tracks vorzuspielen, war Charlie Andrew. Jedenfalls luden wir ihn ein, zu mir nach Hause und ins Studio zu kommen und sich ein wenig Musik anzuhören. Und wir fanden heraus, dass er wirklich nichts über mich, meine Musik oder Pink Floyd und die Musik von Pink Floyd wusste, was offen gesagt erfrischend war. Und er hatte einen sehr gesunden Mangel an Respekt vor mir und meiner Arbeit. Aber er mochte die Musik, die ich geschaffen hatte und die Songs, die Polly und ich zusammengestellt hatten. Und er war sehr enthusiastisch, an Bord zu kommen und zu helfen. Und er war eine brillante Wahl. Er war ein Tyrann, aber ein wohlwollender Tyrann, der den Schwung die ganze Zeit über aufrecht erhalten hat. Ich könnte mit dem, was er uns gebracht hat, nicht zufriedener sein, sagte David Gilmour. Frage: Der Song Luck and Strange entstand bei einer Jam-Session, die 2007 in ihrer Scheune stattfand. Wie hat sich der Song daraus entwickelt? Es gab tatsächlich ja schon einige Aufnahmen von dieser Jam-Session in der Scheune, die zu der Zeit veröffentlicht wurden, als das Album Rattle the Lock herauskam. Aber was war überhaupt der Zweck dieser Session? Und gibt es noch mehr unveröffentlichtes Material von dieser Session, was sich in Zukunft zu Songs oder sogar einem Album entwickeln könnte?
Okay, well, at the end of my tour in 2006, the On an Island tour, I felt that the rapport between the band was so good that before everyone went their own separate ways for God knows how long, we should do something. So I invited the core members of the band, the four, Rick Wright, Guy Pratt, Steve DeSanislau, and myself, to come down into my barn. In fact, I am sitting in that same barn right now. And I do have lots more material that we played around with, but I haven't found too many that I really want to work on again, but that happens. Sometimes things are right for one moment and not for another moment, and I will have to go back and listen through to all of that stuff, all those songs, all those tunes, before making another album to see where it stands. On the very first morning when we started that jamming, we sat in this room, and the very first thing we did was this little guitar lick thing that I was playing on my black Gretsch guitar, and everyone joined in, and we just jammed on that one riff for 15 minutes, and that is the essence of the track. We never rehearsed it, we never re-recorded it, it is the first jam. Obviously, I then had to write a bridge, a chorus, which comes a couple of times, and add those in using the same drum track that was already there. But this is the magical stuff you can do with modern technology of Pro Tools. So yeah, I wrote these other parts, put them in, tried to make them sound cohesive with the rest of the track. And there it is. I love that track. I love Rick's unusual sort of playing on it. And at the end, we did decide to put that same original barn jam on the album as an extra, because it's educational for me, and I hope for other people, to listen to the song and where the song came from and from what it developed.
Am Ende meiner Tour 2006, der On Island Tour, hatte ich das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen der Band so gut war, dass wir noch etwas machen sollten, bevor jeder für Gott weiß wie lange seine eigenen Wege geht. Also lud ich die Kernmitglieder der Band, die vier, Rick Wright, Guy Pratt, Steve DeStanislao und mich, zu mir in die Scheune ein. Tatsächlich sitze ich gerade hier in dieser Scheune. Und ich habe noch viel, viel mehr Material, mit dem wir herumgespielt haben. Aber ich habe nicht allzu viel gefunden, an dem ich wirklich noch einmal arbeiten möchte. Aber das passiert manchmal. Die Dinge sind in einem Moment richtig und in einem anderen Moment nicht. Und ich muss zurückgehen und mir das ganze Zeug wieder anhören, all diese Songs, all diese Melodien, bevor ich ein neues Album mache, um zu sehen, wo es steht. Am allerersten Morgen, als wir mit dem Jammen anfingen, saßen wir in diesem Raum und das allererste, was wir taten, war dieses kleine Gitarrenlick-Ding, das ich auf meiner schwarzen Strat-Gitarre spielte und jeder machte mit und wir jammten einfach 15 Minuten lang auf diesem einen Riff. Und das ist die Essenz des Stücks. Wir haben nie geprobt, wir haben ihn nie neu aufgenommen. Es ist der erste Jam. Natürlich muss ich dann eine Bridge und einen Refrain schreiben, der ein paar Mal vorkommt, und diese mit der gleichen Schlagzeugspur einbauen, die bereits vorhanden war. Aber das ist das magische Zeug, das man mit der modernen Technologie von Pro Tools machen kann. Ich habe also diese anderen neuen Teile geschrieben, sie eingefügt und versucht, sie mit dem Rest des Tracks zusammenhängend klingen zu lassen, und das war's. Ich liebe diesen Track. Ich liebe Ricks ungewöhnliche Spielweise darauf. Und am Ende haben wir beschlossen, diesen originalen Scheunen-Jam als Extra-Track auf das Album zu packen, weil es für mich lehrreich ist. Und ich hoffe, dass andere Leute den Song hören und wissen, woher der Song kam und wie er sich entwickelt hat, sagte David Gilmour. Rick Wright, der Pink Floyd Keyboarder, der im September 2008 im Alter von 65 Jahren an einem Krebsleiden starb, er war 2006 festes Bandmitglied auf David Gilmours Solotournee. Frage: Wie war es jetzt nach all den Jahren wieder mit Rick Wright zu spielen, sozusagen aus der Ferne?
Well, Rick, as you know, was my musical partner in Pink Floyd for all those years and a lovely, shy guy, and he had asked me if he could do my tour with me. He didn't want any special billing. We didn't want to do it as Pink Floyd, but he just came as my main keyboard player on that tour in 2006. Unfortunately, he died in 2008. But we were good friends and great musical partners, and what can I say? He gave such a lot to it. And it's hard to find people who have that same sort of musical sensitivity and unusual take on how music should go. And he did.
Nun, Rick war all die Jahre mein musikalischer Partner bei Pink Floyd und ein netter, schüchterner Kerl. Und er hatte mich gefragt, ob er mit mir auf Tour gehen könnte. Er wollte keine besondere Abrechnung. Und wir wollten nicht als Pink Floyd auftreten. Aber er kam einfach als mein Hauptkeyboarder auf die Tour 2006. Leider ist er 2008 gestorben. Aber wir waren gute Freunde und großartige musikalische Partner. Und was soll ich sagen? Er hat so viel dazu beigetragen. Und es ist so schwer, Leute zu finden, die dieselbe Art von musikalischem Feingefühl und eine ungewöhnliche Auffassung davon haben, wie Musik gehen sollte. Und das hatte er. Frage: Was fällt Ihnen zu Luck and Strange ein? Sind Sie selbst glücklich und seltsam?
Luck and Strange, I suppose you could say, is about the years after the Second World War, when I was born. I was born just a few months after that war ended. And we lived through a time that we considered to be a sort of a golden age, a wonderful time when lots of new music was being created and lots of people were talking about how the world could be changed into a better place. And that period went on for some time. But now I would suppose that we're moving, it looks a bit as if we're moving into a darker period. And I suppose the question is, was that period that some people call a golden age of the baby boomers, through the 60s, 70s, 80s onwards, the golden age. Is that the norm, or is the slightly darker time that we seem to be living through now the norm? That's really the essence of what that song is asking.
Luck and Strange, so könnte man wohl sagen, handelt von den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als ich geboren wurde. Ich wurde nur wenige Monate nach Kriegsende geboren und wir erlebten eine Zeit, die wir als eine Art goldenes Zeitalter betrachteten, eine wunderbare Zeit, in der viel neue Musik geschaffen wurde und viele Menschen darüber sprachen, wie die Welt zu einem besseren Ort gemacht werden könnte. Und diese Zeit dauerte einige Zeit an, aber jetzt sieht es so aus, als ob wir uns in eine dunklere Zeit bewegen. Und ich vermute, die Frage ist, war diese Zeit, die manche als goldenes Zeitalter der Babyboomer in den 60er, 70er und 80er Jahren bezeichnen, war das wirklich das goldene Zeitalter? Ist das die Norm? Oder ist diese etwas dunklere Zeit, die wir jetzt zu erleben scheinen, ist das der Normalfall? Das ist die eigentliche Kernfrage dieses Liedes, so David Gilmour. Frage: Musik ist immer ein Spiegelbild der Zeit, in der sie spielt. Was sagt uns die Musik auf Ihrem neuen Album über uns selbst und über unsere Zeit?
Oh gosh, a hard question. Yeah, there's all times on this album. I don't really know quite how to answer that. These things are reflections of the times that we're living in. You could call them a description or in any way a storytelling about this moment. I don't know.
Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ja, es gibt alle Zeiten auf diesem Album. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich das beantworten soll. Diese Dinge sind eine Reflexion der Zeit, in der wir leben. Man könnte sie als eine Beschreibung oder in irgendeiner Weise als eine Erzählung über diesen Moment bezeichnen, aber ich weiß es nicht. Frage: Sie haben darüber gesprochen, dass Sie möglicherweise ein neues Album machen. Es lagen 9 Jahre zwischen On an Island und Rattle the Lock und es liegen 9 Jahre zwischen Rattle the Lock und dem neuen Album. Möglicherweise werden zwischen Luck and Strange und einem Nachfolgealbum keine weiteren 9 Jahre liegen. Das heißt, der Zeitraum schrumpft jetzt auf vielleicht 1 Jahr oder auf 2 Jahre.
Well, I'm hoping that's the case. That is my intention. I don't know if, I can be waiting another 9 years. I don't feel like I want to wait another 9 years. I think I want to move straight onwards in the new year to working on new music. I've got some new music to get started on. I know that Polly will push me and drive me into the studio and say, get to work. Yeah, that it absolutely is my intention. I know that I have said after each one of these last tours that I'm going to probably go straight back to work, and I haven't managed to do that, but yeah, hey, life's complicated.
Ja, ich hoffe, dass das der Fall ist. Das ist meine Absicht. Ich weiß nicht, ob ich weitere 9 Jahre warten kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weitere 9 Jahre warten will. Ich denke, ich möchte im neuen Jahr direkt mit der Arbeit an neuer Musik weitermachen. Ich habe einige neue Musik, mit der ich anfangen möchte. Und ich weiß, dass Polly mich anspornen und ins Studio treiben wird und sagen wird, an die Arbeit. Ja, das ist absolut meine Absicht. Ich weiß, dass ich nach jeder der letzten Tourneen gesagt habe, dass ich wahrscheinlich sofort wieder an die Arbeit gehen werde. Und das habe ich dann nicht geschafft. Aber hey, das Leben ist kompliziert. Frage: Sie haben eine sehr lange Karriere hinter sich. Sie haben eine Art Vermächtnis geschaffen. Hatten Sie jemals da den Gedanken, das war's, keine Tourneen mehr, keine Alben mehr etc., lasst uns einfach das Leben genießen? Und haben Sie vor, Ihre kommende Tournee zu verlängern? Bislang stehen fest vom 27. September bis 9. November jeweils mehrere Konzerte an 4 verschiedenen Orten, und zwar in Rom, in der Royal Albert Hall London, in der Hollywood Bowl LA und im Madison Square Garden New York.
Well, to your last point, I'm not really intending to extend the tour. I find touring quite exhausting, and there are aspects to touring that are less pleasurable, the traveling, the hotels. I do like, as you say, being at home. If one could magically on one's magic carpet turn up in places and do more shows without a lot of those other hassles and problems, I would probably do it. But for the time being, these four cities are going to be enough for me. But I'm not saying retirement or anything like that. You know, I wouldn't know what to do with myself if I didn't spend a lot of my time working. And my greatest joy is working in the studio, writing, creating new music. And I do plan to be straight back doing that when this touring is over. And that'll probably be in the new year, January, February.
Zuerst zum letzten Punkt. Ich habe nicht wirklich vor, die Tournee zu verlängern. Ich finde Tourneen ziemlich anstrengend und es gibt Aspekte, die weniger angenehm sind. Das Reisen, die Hotels. Ich mag es, zu Hause zu sein. Wenn man wie von Zauberhand auf einem fliegenden Teppich an bestimmten Orten auftauchen und mehr Shows spielen könnte, ohne viele dieser anderen Probleme, würde ich das wahrscheinlich tun. Aber im Moment sind diese vier Städte für mich genug. Aber ich sage nicht, dass ich in den Ruhestand gehe oder so etwas. Ich wüsste nicht, was ich mit mir anfangen sollte, wenn ich nicht einen Großteil meiner Zeit mit Arbeit verbringen würde. Und meine größte Freude ist es, im Studio zu arbeiten, zu schreiben und neue Musik zu machen. Und ich habe vor, genau das wieder zu tun, wenn die Tournee vorbei ist. Und das wird wahrscheinlich im neuen Jahr, im Januar oder Februar sein.